So. Was denkt ihr? Natürlich, der Prophet wird das mitteilen den Leuten. Und denn Allah sagt im Koran, Ya ayyuhar Rasul, O Gesandter, Belligh ma unzila ilayka min Rabbik. Wa illam taf'al, fa ma ballaghta risalatah. Das heißt so viel wie, O Gesandter, verkünde das, was zu dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Wenn du das nicht machst, dann hast du die Botschaft nicht überbracht. Deswegen, wenn das jetzt eine Anordnung gewesen wäre von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sache den Leuten sagen muss, ihr sollt nach mir, soll die Person so und so Khalifa sein, dann der Prophet a.s. hätte es einfach sagen brauchen, brauchen nicht aufschreiben. Okay? Und das wäre, und die Tatsache, dass er bis Montag, das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag, die 5 Tage, nicht das noch ein zweites Mal gesagt hat und nicht auch mündlich gesagt hat, wer der Khalifa nach ihm sein soll, weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum einen das nicht vorgegeben hat, aber zum anderen auch, dass es selbstverständlich war, auch wenn sich Sahaba sich einigen werden, und dass sie auch nachher dann auch tatsächlich so geschehen. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete, wie wir gesagt haben, an diesem Donnerstag das Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Gebet, diese 4 Gebete verrichtete in der Moschee. Beim Isha-Gebet ging es nicht mehr. Beim Isha-Gebet ging es nicht mehr, und so berichtet uns Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, er sagte, ich bin bei Aisha eines Tages eingetreten und sagte zu ihr, erzähl mir doch über die Krankheit oder die letzten Tage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie waren sie eigentlich? Da sagte sie, okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm fiel es schwer, aufzustehen, beziehungsweise in die Moschee zu gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich erzähle das sinngemäß, was passiert ist, er wollte zum Isha-Gebet gehen, aber immer wenn er aufstehen wollte, ist er in Ohnmacht gefallen, sallallahu alaihi wasallam, und ist dann kurze Zeit natürlich abwesend gewesen. Und als er dann aufgewacht ist, hat er gefragt, haben die Leute schon gebetet? Und Bilal offensichtlich sagte, nein, die Leute warten noch auf dich. Dann hat er um Wasser gebeten und hat sich damit gewaschen. Offensichtlich hat man über ihn das gekippt. Und dann wollte er wieder aufstehen. Und er ist in Ohnmacht gefallen. Und das ist 2-3 Mal passiert. Und immer wieder fragte er, haben die Leute schon gebetet? Und er sagte, nein, die Leute warten auf dich. Und selbstverständlich, die Leute werden warten, bis wann? Bis die Zeit fast austritt, das ist klar. Denn die Sahaba, radiallahu anhum, werden nicht ihr Gebet nach der Zeit verrichten, nur weil der Prophet nicht da war. Denn das ist ja auch schon passiert in einem Feldzug, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu spät zum Fajr-Gebet kam. Da haben die Leute gebetet, alleine. Und ihr Imam war Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhu. Wie dem auch sei, die Leute warteten in der Moschee auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er mit ihnen das Isha-Gebet verrichtet. Dann schickte er nach Abu Bakr, weil er selbst gemerkt hat, dass er nicht mehr vorbeten kann. Er schickte nach Abu Bakr, damit er für die Menschen vorbetet. Und deswegen sagten die Leute später nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dich eingesetzt in unseren religiösen Angelegenheiten, das heißt im Salah, in der wichtigsten religiösen Angelegenheit, sollten wir dann dich nicht einsetzen für weltliche Dinge? Also wenn wir dir vertrauen in der Religion, dann sollten wir dir erst recht vertrauen in Dingen, die weniger wichtig sind. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Bilal zu Abu Bakr geschickt, dass Abu Bakr so vorbeten sollte, dieses Isha-Gebet. Da kam als Bilal radiallahu anhu zu Abu Bakr kam und diese Sache sagte, natürlich Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu konnte diese Sache nicht so einfach annehmen. Denn das ist eine gewaltige Angelegenheit. Erstens, es geht um das Salah. Zweitens, er soll beten anstelle des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt nicht gut geht. Und die Leute, die sind das nicht gewohnt. Die sind gewohnt, dass 5-mal pro Tag sehen sie dieses leuchtende Gesicht, das sie anlächelt, wo sie teilweise sich bevorzugt haben, rechts zu beten, weil er sie da zuerst angeschaut hat nach dem Gebet, weil er sich rechts rum zum Beispiel gewandt hat. Und jetzt plötzlich steht jemand anderes da, das war für sie eine schwierige Angelegenheit. Und Abu Bakr radiallahu anhu selbst war ein dünner Mensch, dünn und auch, ich will nicht sagen schwach, sondern weich. Ein weicher Mensch, das ist der richtige Begriff, ein weichherziger Mensch. Und er sagte dann zu Umar, Umar, bete du doch für die Menschen vor. Dann sagte Umar zu ihm, nein, du hast das erste Anrecht vor allen. Und daraufhin hat Abu Bakr dann vorgebetet. Es gibt eine Überlieferung, in der Umar dann vorgebetet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das mitgekriegt und er hat sich darüber aufgeregt. Der Prophet wurde zornig, weil er hat gesagt, dass Abu Bakr vorbeten soll. Und dann hat Umar vorgebetet und damit war er nicht einverstanden, sallallahu alaihi wasallam. Und warum? Weil er wollte den Leuten ein Zeichen setzen, wollte ihnen sagen, wer ist derjenige, der das Anrecht hat? Wer ist der Erste, die erste Person, die das erste Anrecht hat? Auf jeden Fall, danach hat Umar hat also ein Gebet vorgebetet und dann die anderen Gebete, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht beten konnte, hat dann Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu vorgebetet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann einmal bei einem Dhuhr-Gebet sich ein bisschen besser gefühlt. Wir haben uns gerade am Donnerstag befunden und deswegen sagen die Verses, dieses Dhuhr-Gebet muss wann gewesen sein? Es kann nur am Samstag oder am Sonntag gewesen sein. Weil am Freitag gibt es das Freitagsgebet und der Donnerstag war schon vorbei und am Montag hat das Dhuhr-Gebet nicht mehr erlebt, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen muss das am Samstag oder Sonntag gewesen sein. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat zu diesem Gebet sich ein bisschen wieder stärker gefühlt. Und er ist dann gestützt getragen worden, beziehungsweise hat es gelaufen, hat sich gestützt auf zwei Personen, einmal auf Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, seinem Onkel, und auf Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhuma, das heißt einer seiner Cousins. Er ist dann zum Dhuhr-Gebet gegangen, aber das Gebet hatte schon begonnen. Das heißt, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, er betete für die Leute vor. Und die Leute beteten hinten dran. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn er zur Moschee gegangen ist, musste er nur einen Vorhang öffnen und rausgehen. Und die Leute wussten, wenn der Vorhang sich bewegt, das heißt, der Prophet kommt jetzt raus. Und ihr müsst vorstellen, sie beten rechts ungefähr, rechts von dem Gemach, von diesem Zimmer, wo er war. Und deswegen haben sie das gemerkt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Und die Leute haben das bemerkt und Abu Bakr radiallahu anhu hat es auch bemerkt. Und deswegen ist er radiallahu anhu ein paar Schritte zurückgegangen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu signalisieren, dass er vorbeten darf und er wird hinter ihm beten. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, dass er an seiner Stelle bleiben soll. Er hat ihm ein Handzeichen gegeben, bleib an deiner Stelle, wo du bist. Und dass er nicht nach hinten gehen soll. Nicht etwa, weil er weiter betet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinter ihm betet, nein. Und deswegen aus diesem Hadith gibt es auch für den islamischen Fiqh viel zu profitieren, ja? Weil wenn die Leute schon angefangen haben zu beten, eine Raka'a, zwei Raka'a oder so, dann ist es höchst problematisch, wenn jetzt der Imam kommt, dann kann das zum Chaos führen. Okay? Aber offensichtlich in diesem Gebet waren sie noch in der ersten Raka'a und der Prophet alaihissalatu wassalam ist dann gestützt gelaufen und hat sich links von Abu Bakr hingesetzt auf den Boden. Und so stand Abu Bakr rechts von ihm und die Muslime alle hinten dran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war dann der Vorbeter und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu betete nach und die Leute beteten nach Abu Bakr. Ja? Das heißt, es ist eine sehr interessante Angelegenheit auch für den islamischen Fiqh, wenn also der Imam zu spät in die Moschee kommt und die Leute beginnen schon mit dem Gebet und sie befinden sich noch in der ersten Raka'a, dann der Imam darf das Gebet leiten, auch wenn er nicht von Anfang an dabei gewesen ist. Soll er aber nicht machen, bitte, wenn es die zweite Raka'a ist oder dritte, weil dann Allahu A'lam, was die Leute dann machen werden. Wie dem auch sei, so hat der Prophet im Sitzen gebetet und die Leute beteten im Stehen hinter ihm. Und das ist der Grund, warum manche Gelehrte sagen, dass wenn der Imam im Sitzen betet und die anderen stehen können, sollen sie trotzdem stehen. Und manche Gelehrte sagen, nein, wenn der Imam im Sitzen betet, dann sollen die Leute auch alle sitzen, auch wenn sie stehen können. Und die dritte Gruppe von Gelehrten, sie machen eine Fallunterscheidung, die aber für uns jetzt hier nicht relevant ist. Am Freitag war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, offensichtlich zu Hause. Am Samstag oder Sonntag ist das geschehen, was ich euch gerade eben vorgelesen habe. Und am Sonntag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Wohltat geleistet, indem er sich komplett von allen Gütern dieses Lebens getrennt hat. Er hat sallallahu alaihi wasallam alle seine Wertsachen hergegeben. Das heißt, er hat alles, was er besitzt, gespendet. Weil er nicht Allah subhanahu wa ta'ala antreffen wollte mit irgendeinem Besitz. Sei es Geld, sei es irgendetwas anderes. Nichts hat er gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Weil er wusste, dass er bald sterben wird, hat er alles hergegeben, den Muslimen geschenkt. Und am Montag, das war jetzt am Sonntag, am Montag, am Fajr-Gebet, hat er sallallahu alaihi wasallam, ist Folgendes geschehen, und das ist der auch ein weiterer Hadith, den ich euch nicht vorenthalten möchte, ein Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, während die Muslime im Fajr-Gebet waren, hat sie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam überrascht. Weil die Leute natürlich, sie waren im Gebet und sie waren voller Sorgen und ihre Gedanken waren nur noch, was mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wird es weitergehen, wenn er gestorben ist, was werden wir machen, er war unser Führer, er war derjenige. Auf jeden Fall, während sie im Fajr-Gebet waren, hat er sallallahu alaihi wasallam diesen Vorhang aus dem Gemach, im Gemach von Aisha weggezogen, den Vorhang beiseite gezogen und hat zu ihr auf die Betende geschaut. Stellt euch vor, ein Häuschen, wie ein Fenster in diesem Häuschen, und hat diese Gardine beiseite geschoben und hat gesehen in die Moschee und gesehen, wie die Leute im Fajr-Gebet in Reihen stehen hinter Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu und verrichten das Morgengebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte und er lachte in diesem Augenblick. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass er mit den Sahaba radiallahu ta'ala anhum höchst zufrieden war in diesem Augenblick. Und was gibt es Besseres, als du siehst, dass die gläubigen Geschwister auch nach seinem Tod das weitermachen werden, was er für sie angeordnet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und die haben das gemerkt, dass er das gemacht hat. Und der Abu Bakr radiallahu anhu ist wieder ein paar Schritte zurückgegangen, damit der Prophet alaihi wasallam weiterbeten kann. Warum? Weil sie gedacht haben, ihm geht es wieder gut. Sie dachten, er ist geheilt. Sie dachten, es geht wieder wie vorher. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht hinausgegangen. Und die Leute haben fast ihr Gebet abgebrochen. Das war wie eine Fitna. Das war eine Fitna für sie. Das heißt, es war wie eine Versuchung für sie, das Gebet abzubrechen, um zum Propheten zu gehen, um zu fragen, wie es ihm geht. Aber er machte ihnen ein Zeichen: betet weiter, betet euer Gebet weiter. Und er machte den Vorhang wieder zu, sallallahu alaihi wasallam. An diesem Montag, an diesem Vormittag, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Tochter Fatima radiallahu ta'ala anha zum letzten Mal gesehen. Und er hat ihr etwas ins Ohr geflüstert. Und als er das erste Mal in ihr Ohr geflüstert hat, hat sie angefangen zu weinen. Und dann hat er sie nochmal gerufen und dann hat er sie nochmal ins Ohr geflüstert und dann hat sie angefangen zu lachen. Und das erste Mal, was er ihr gesagt hatte beim Weinen, war, dass er zu ihr gesagt hat, ich werde in dieser Krankheit sterben. Und das zweite, was er ihr gesagt hat, ist, dass sie die erste aus seiner eigenen Familie sein wird, die ihm nachfolgen wird. Das heißt, sie wird die erste sein aus seiner eigenen Familie, die eben sterben wird. Und subhanallah, yani, dass man lacht in dem Moment, wo jemandem eine Todesnachricht überbracht worden wird, aber sie ist eben sehr früh gestorben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. In diesen letzten Tagen ist also Fatima bei ihr eingetreten und sie sagte, oh mein Vater, wie muss mein Vater leiden? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dein Vater wird nach dem heutigen Tag nicht mehr leiden. Und an diesem Tag auch ist Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq, das heißt der Sohn von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ist eingetreten beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er bei Aisha war, logischerweise. Und in diesem Moment hatte Abdurrahman, das ist der Sohn von Abu Bakr radiallahu anhu, hatte einen feuchten Miswak in seiner Hand. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf diesen Miswak geschaut, auf Deutsch würde man sagen, hat auf ihn geschielt. Und Aisha hat gemerkt, dass er diesen Miswak gerne für sich haben möchte. Daraufhin hat sie ihn gefragt, soll ich ihr diesen Miswak begeben? Und er hat mit seinem Kopf genickt und sie hat ihn genommen und sie hat ihn sauber gemacht und gebrochen, heißt es in einer Überlieferung. Offensichtlich hat sie den Teil abgebrochen, den er benutzt hatte, oder sie hat die andere Seite genommen von einem, ihr wisst, Miswak ist wie eine Baumbürste, mit dem man sich die Zähne putzen kann, wie eine Art Zahnbürste. Gut, es ist eine Zahnbürste. Und dann hat sie es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Und da hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Zähne damit geputzt und sie sagte, ich habe niemals gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Zähne besser gereinigt hat, wie in diesem Augenblick. Und das ist eine interessante Angelegenheit. Warum? Weil, liebe Geschwister, diese Angelegenheit bedeutet, dass eine Person, wenn sie immer die Sunna umsetzt, und wer setzt die Sunna besser um als der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Das heißt, wenn eine Person die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird ihr ein gutes Ende geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dafür sorgen, dass diese Person in den letzten Augenblicken ihres Lebens ebenfalls als stirbt in einem Augenblick, wo sie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Deswegen sagte sie, ich habe niemals gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Zähne besser gereinigt hat als in diesem Augenblick. Sie sagte radiallahu ta'ala anha, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam fertig war mit seinem Zähneputzen, habe ich gesehen, wie er seinen Finger in Richtung Himmel hebte. Wie er seinen Finger in Richtung Himmel hob und er nur noch sagte, Fir Rafiq al-A'la. Fir Rafiq al-A'la, liebe Geschwister, kann man ungefähr übersetzen mit zur höchsten Schar. Zur höchsten Schar. Was damit gemeint ist, ist die Schar der Propheten, der Wahrhaftigen, der Märtyrer und der Rechtschaffenen. Warum? Weil sie sagte, radiallahu ta'ala, als er das sagte, dreimal sagte er, Fir Rafiq al-A'la, Fir Rafiq al-A'la, Fir Rafiq al-A'la, wusste sie, radiallahu ta'ala anha, dass er in diesem Moment vor die Wahl gestellt wird. Vor die Wahl gestellt wird, die Wahl, die wir vorher im Hadith Abu Muwahiba erzählt haben, dass er entweder in diesem Leben bleibt bis zum Tag der Auferstehung und er alle Schätze dieses Lebens bekommt und danach gibt es Paradies. Oder er verzichtet auf all dies und will sofort zu seinem Herrn gehen und hat das Zweite gewählt. Und das wählt nur jemand, dessen Herzen gefüllt ist mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, er hat dann dreimal gesagt, zur höchsten Schar, zur höchsten Schar, zur höchsten Schar. Und dann ist er gestorben, sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, radiallahu ta'ala anha, dass er gestorben ist, während sie seinen Kopf auf seiner Brust hatte und sein Kopf war teilweise oberhalb des Kinnes und teilweise unterhalb des Kinnes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim in Surat al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutba'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Was so viel bedeutet wie, O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück, tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Und wenn solche Angelegenheiten nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zutreffen, dann auf wen werden sie zutreffen? Aber das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die sich an jeden einzelnen gläubigen Menschen wenden werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls zu diesen gläubigen Menschen machen. Sie hat dann radiallahu ta'ala anha seine Augen geschlossen, so wie man das mit jedem verstorbenen Menschen macht. Und sie hat ihn auf sein Bett gelegt. Und in diesem Moment, liebe Geschwister, wusste sie, dass die reinste aller Seelen den reinsten aller Körper verlassen hat. Aber die Menschen haben diese Botschaft nicht verkraftet. Die Menschen haben nicht verstanden, dass diejenige Person, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, der beste aller Menschen, der edelste aller Propheten, der geduldigste aller Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Mensch auch den Tod kosten muss. Und es ist bekannt über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala überliefert worden, dass er sogar den Menschen gedroht hat in diesem Augenblick. Weil manche Leute haben das geglaubt, dass er gestorben ist. Was auch der Fall ist tatsächlich. Aber er hat das nicht glauben können. Er hat das nicht akzeptieren können. Er konnte das nicht verkraften. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam, so hat er radiallahu ta'ala anhu, sein Schwert rausgeholt und hat den Leuten gedroht und hat gesagt, wer behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, dem werde ich den Kopf abschneiden. Und da hat radiallahu ta'ala anhu gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist nur zu seinem Herrn kurz gegangen, um mit ihm zu reden, und dann wird er wieder zurückkehren. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hat dann von dieser Begebenheit erfahren. Ist dann zu seiner Tochter gegangen, Aisha radiallahu anha, fand sie natürlich weinend vor und hat dann die Decke aufgedeckt, denn den Toten lässt man nicht einfach so liegen, sondern man macht etwas über ihn drauf. Und er hat das aufgedeckt, um sich zu vergewissern, dass er wirklich gestorben ist. Und er hat ihn auf seine Stirn geküsst und dann ist er in die Moschee gegangen, radiallahu anhu, und fand vor, dass Umar das sagte, was ich gerade eben euch mitgeteilt habe. Und er sagte zu ihm, Umar, setz dich hin und sei ruhig. Aber Umar hörte nicht auf ihn. Er sagte, Umar, setz dich hin und sei ruhig. Das war ihm egal, hat weiter geredet. Umar, setz dich hin und sei ruhig. War ihm egal. Was hat er gemacht, radiallahu anhu? Er ist einfach auf die Kanzel gegangen und hat angefangen zu reden. Und die Leute, als sie gesehen haben, dass Abu Bakr anfängt zu reden, haben sie Umar alle im Stich gelassen. Und alle haben sie nur auf Abu Bakr geschaut. Ja? Das zeigt auch, was sie empfinden für ihn, radiallahu ta'ala anhu, und dass er tatsächlich was zu sagen hat. Und dann hat er in diesem Moment die Herzen der gläubigen Menschen gefestigt. Denn er hat in diesem Moment die richtigen Worte gefunden. Er hat in diesem Moment nichts anderes gesagt als zwei wesentliche Dinge. Erstens, er sagte, wer Muhammad anzubeten pflegte, so soll er wissen, dass Muhammad gestorben ist. Und wer Allah anzubeten pflegte, so soll er wissen, dass Allah lebendig ist und niemals sterben wird. Und dann las er die entscheidende Aya aus Surat Al-Imran vor, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammad ist nur ein Gesandter. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Es gab schon Gesandte, die vor ihm gelebt haben, gestorben sind. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr dann auf euren Fersen kehrt machen? Das heißt, werdet ihr dann eure Religion verlassen? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا Und wer auf seinen Fersen kehrt macht, so wird er Allah niemals schaden können. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Und Allah wird den Dankenden belohnen geben. Diese Aya, manche haben das, obwohl das eine Aya auf Surat Al-Imran. Surat Al-Imran war schon ungefähr mehr als ein Jahr abgesandt. Und die haben das auswendig gelernt und der kannte sie und der kannte sie. Aber manche Sahaba haben gesagt, als hätte ich diese Aya nie in meinem Leben gehört. Und das ist genau der Unterschied, liebe Geschwister, ob man eine Aya liest und ob man genau verinnerlicht, was sie auch bedeutet, diese Aya, und sich das bewusst macht, oder ob man die Aya nur liest und wenn das Ereignis dann eintrifft, dann merkst du, was in dieser Aya tatsächlich gemeint ist. Und das ergeht jedem von uns irgendwie, dass wenn einem etwas passiert, dann liest man im Koran al-Karim etwas, was Allah sagte, und dann sieht man, was Allah tatsächlich meint. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala spricht von seiner Barmherzigkeit. Und dir geschieht etwas, was du nur beschreiben kannst, mit der Barmherzigkeit Allahs. Und dann liest du eine Ayah darüber und sagst du tatsächlich, das ist wirklich die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir etwas uns passiert, wirklich, dann wir machen uns das viel mehr bewusst. طيب, liebe Geschwister, in diesem Moment ist jetzt alles vorbei. Man kann sagen auf der einen Seite, ja, es ist alles vorbei. Die Offenbarungszeit ist beendet. Der Kontakt zum Himmel, was die Offenbarung angeht, ist vorbei. Es gibt keine Offenbarung mehr nach diesem Zeitpunkt. Aber was weiterhin leben wird und was weiterhin existieren wird unter den Menschen, ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die diese Menschen über 100.000 auf beste Art und Weise verstanden haben, umgesetzt haben, sich gemerkt haben und auch der Generation nach ihnen weitergegeben haben. An diesem ersten Tag, an diesem Montag, die Leute haben das, müssten das erst einmal verkraften, was geschehen ist. Deswegen, sie haben erst mit dem Begräbnis und mit der Waschung des Leichnams des Propheten sallallahu alaihi wasallam erst am zweiten Tag angefangen damit. Normalerweise, man soll das machen, so schnell es geht. Und er hat selbst das angeordnet, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, asri'u bil janaza, das heißt, beeilt euch mit dem Begräbniszug. Aber, liebe Geschwister, wenn man nicht begreift, was eigentlich geschehen ist, dann ist man wie unfähig in diesem Moment. Und deswegen sind sie dafür selbstverständlich entschuldigt. Und erst am zweiten Tag haben dann manche seiner Familie diese Aufgabe übernommen, und zwar Al-Abbas und Ali ibn Abi Talib und andere, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, sind dann in das Haus des Propheten gegangen, haben ihn gewaschen, aber in seinen Kleidern, wie es in der Sira heißt. Normalerweise den Toten entkleidet man von diesen Kleidern, die er anhatte, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das haben sie mit ihm offensichtlich nicht gemacht, aber sie haben ihn wie jeden anderen verstorbenen Menschen in drei Leichentücher, große, weiße, jemenitische Leichentücher, haben sie ihn eingehüllt, sallallahu alaihi wasallam, und dann haben sie für ihn gruppenweise das Totengebet verrichtet. Das heißt also, es sind immer eine Gruppe von Menschen in das Haus reingegangen, haben für ihn das Totengebet verrichtet und dann sind sie raus und dann kam die nächste Gruppe und so weiter und so fort. Und diese Aktion hat von morgens bis abends gedauert. Diese Aktion hat von morgens den ganzen Dienstag in Anspruch genommen. Dann war die letzte Frage jetzt, wo sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben werden? Und als diese Frage auftauchte, sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hat sagen hören, dass die Propheten dort begraben werden, wo sie gestorben sind. Die Propheten werden dort begraben, wo sie gestorben sind. Fertig. Und deswegen hat man dann in diesem Bereich, in dem Fleck, wo er gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, hat man dort das Grab gemacht. Und man hat ein Nischengrab gemacht, auf Arabisch Lahd gemacht, und man hat ihn darin begraben, sallallahu alaihi wasallam. Und das war natürlich eine schwere Angelegenheit für die Sahaba, sodass über Fatima radiallahu anha überliefert worden, dass sie gesagt hat, wie könnt ihr den Sand auf den Leichnam des Propheten sallallahu alaihi wasallam schmeißen. Aber das war eine Angelegenheit, er hat das angeordnet und das ist seine Sunna, wie er es vorgegeben hat, und wir können keinen Unterschied machen zwischen ihm und jemand anderes, es sei denn, er hat uns das so mitgeteilt. Und so wurde er beerdigt, alayhi salatu wasalam, in seinem Haus, und das ist auch wichtig, das zu verstehen, er wurde niemals in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben. Das ist wichtig, ja, weil heutzutage, wenn du die Moschee betrachtest, das sieht so aus, von außen, als ob sein Gemach und die anderen Gemächer seiner anderen Frauen, als ob sie alle Teil der Moschee gewesen wären. Aber das ist nicht der Fall. Sondern die das war damals noch überhaupt nicht Teil der Moschee, und auch heutzutage der Bereich, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewohnt hat, gehaust hat, und wo auch letztendlich begraben worden ist, ist kein Gebetsbereich. Ist kein Bereich, in dem die Menschen ihre Gebete verrichten. Zu guter Letzt möchte ich allgemein sagen, dass diese Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Sira des gewaltigsten Menschen schlechthin. Es gibt keinen Menschen, der solch eine Biografie hinterlassen hat wie er sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben, liebe Geschwister, nicht einmal ein Hundertstel derjenigen Themen angesprochen, die man profitieren kann aus seiner Sira. Und wenn ich sage, würde Tausendstel, würde ich auch die Wahrheit sprechen. Deswegen, liebe Geschwister, ist aber wichtig, dass man anfängt mit den wesentlichen Dingen der Sira. Das heißt, man lernt erst einmal die groben Züge. Ich weiß, die Unterrichte waren ein bisschen lang, aber man kann sie noch viel, viel länger machen. Und wir haben sie versucht, uns möglichst zu halten an die authentischen Überlieferungen. Aber jetzt gilt es für den jeden einzelnen Muslim, nicht nur das natürlich umzusetzen, das ist ja klar, aber auch, dass man diese Sira noch ein zweites Mal anhört und noch ein drittes Mal anhört und noch ein viertes Mal anhört und auch mal nachliest in einem Buch. Und noch besser, wenn man sich Notizen macht dazu. Und noch besser, wenn man erstmal so ganz grob sich aufschreibt, was ist geschehen, was kann man daraus lernen, was kann man daraus profitieren. Und dass man diese Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer in seinem Herzen lebendig hält und sie nicht vergisst und möglichst versucht, sie umzusetzen in seinem Alltag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben und die Energie geben, dass wir diese wunderbare Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, diese Details, dieses gerade, wie viele Informationen wir haben über dieses Leben, was wir alles gelernt haben, das ist unvergleichbar. Das ist alles nach Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen, nach Allah subhanahu wa ta'alas, sagt man, Gunsterweisung, ist das, gebührt unser Dank an wen? An die Sahaba radiallahu anhu. Die anderen Propheten, die es gegeben hat, es gibt eine Überlieferung, es gibt 125.000 Propheten. Da wo ist die Sira der anderen Propheten hingekommen? Warum ist sie nicht bewahrt worden? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die edelsten aller Menschen auserwählt hat. Und sie dieses Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam wie mit einer Kamera beobachtet haben und uns so viele Details gegeben haben, dass wir alles wissen aus seinem Leben sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Gefährten zufrieden sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit jedem zufrieden sein, der auch mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zufrieden ist. Und wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alles Gute Allah, dem Herrn.